Was mir jetzt gerade noch als eine Ergänzung zu eben zu dem Gedanken mit der Fortentwicklung gekommen ist, ich könnte mir vorstellen, dass die Auseinandersetzung mit KI da auch nochmal einen interessanten Impuls gibt, weil die aufkommende KI uns in zunehmendem Maße mit der Frage konfrontieren wird, wer sind wir eigentlich? Also was ist eigentlich das, was sozusagen das Signature-Item von uns biologischen Systemen ist? Weil
Was macht uns zum Mensch,
was
oder?
uns macht, was macht uns
Ja.
zu Mensch so, ne?
Der Weg der Stoa. Dialoge über ein modernes Leben auf der Basis des antiken Stoizismus. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 100. Wohin führt uns der Weg? Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, heute ist es soweit. 100 Episoden des Wegs der Stoa. Anne, wie geht's dir damit?
Herzlichen Glückwunsch erstmal an dich.
Ja, an uns.
An uns? Ja, ich finde das wunderbar, dass wir wirklich hier in der 100. Episode zusammensitzen. An dich sage ich deswegen, weil du dieses Projekt ja auch gestartet hattest und mich dann mit reingenommen hast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, ab welcher Episode ich mit fest an Bord gegangen bin, um 20 rum vielleicht,
Ja, so
30.
um die 20, so rum. Das kann gut sein. Und da, du warst ja vorher dann auch schon einmal da mit deinem Buch und hast mich zu meinem Buch dann nochmal interviewt und dann sind wir so richtig durchgestartet im 2025. Und haben ja dann auch auf diesen wöchentlichen Rhythmus umgestellt. Und ja, seitdem sind wir, glaube ich, doch ziemlich weit gekommen.
Ja, also da kann man heute auf jeden Fall ein bisschen stolz drauf sein und sich freuen.
Ja, und bei der Gelegenheit können wir auch gleich nochmal ein Dankeschön an alle sagen, die zuhören. Weil das ist ja ein Weg, den wir gemeinsam mit euch da draußen gehen. Und das ist auch sicherlich das, was uns ja auch immer wieder sehr viel Spaß gemacht hat, für euch diese Folgen hier auch vorzubereiten, einzuspielen, auch Feedback zu bekommen und ja, und hoffen auch, dass das Feedback weiter auch noch ansteigen wird, damit wir damit auch weiter umgehen können. Ja, aber dann gibt es ja eine Frage, die man sich so stellen kann bei einer 100. Folge. Wenn man sich 100 Folgen mit etwas beschäftigt, muss das ja irgendwie wichtig sein. Ja, und da wäre so die Frage, die wir jetzt vielleicht am Anfang nochmal besprechen können, ist, warum ist uns eigentlich Stoizismus wichtig? So, und lass uns doch da nochmal vielleicht kurz drauf gucken. Was würdest du denn da sagen? Was ist denn für dich das, was dich daran hält, da vielleicht nochmal 100 Folgen dran zu hängen?
Ja, ich glaube, da muss ich noch mal kurz in der Zeit zurückreisen. Viele, die uns länger folgen, wissen das ja, dass ich angefangen habe, mich mit Stoizismus zu beschäftigen am Anfang der Corona-Pandemie. Also in einer Krise, in einer weltweiten Krise, die sich für mich persönlich aber auch wirklich einfach ausgewirkt hat und in der es mir nicht gut ging. Und da habe ich Stoizismus entdeckt als ein Handwerkszeug, um mich irgendwie wieder aufzubauen und resilienter zu machen. Und dann war das aber so zweigleisig. Einerseits hat es mir persönlich wirklich weitergeholfen, wie so ein therapeutisches Mittel. Und dann hat es mich aber auch akademisch und intellektuell einfach interessiert. Also die alten Texte, dadurch, dass ich Latein auch ganz gut kann, speziell Seneca, aber auch einfach mich in diese Zeit zurückzuversetzen und mich damit in dem Kontext zu beschäftigen, das war eben auch wirklich bereichernd. Ich glaube, das hat beides dazu geführt, dass das so eine Sogwirkung auf mich hatte. Und dann bin ich da ja in die Community auch eingestiegen. Ich habe ja damals noch in Amerika gewohnt und ich fand das dann ganz toll, mich mit Leuten einfach zu vernetzen dazu, die auch dieses starke Interesse daran haben, die auch damit wachsen wollen. Und im Endeffekt haben wir uns darüber ja auch kennengelernt online. Wir kennen uns ja inzwischen auch persönlich, glücklicherweise, aber wir haben uns ja eben ganz, ganz lange auch online zu dem Thema ausgetauscht.
Ja, stimmt. Ja, ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Stoa nicht nur eine intellektuelle Sache ist, sondern tatsächlich eine Community. Gedanke ist auch, ne? Das, also ohne Gemeinschaft ist das ja gar nicht zu denken. Ne? Man denkt ja eigentlich immer andersrum, ne? Dass die Stoa im Prinzip der endgültige Rückzug ist, die innere Burg, das da drin sich verschanzen, aber es ist genau das Gegenteil. Es geht ja eigentlich wirklich um die Frage, wie wir in dieser Welt mit anderen Menschen gemeinsam auf gute Art und Weise leben können und dabei selber dann auch ein gelingendes Leben da drin führen. Ein bereichertes Leben, ne? Durch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen zusammenleben. Und ich muss sagen, das ist auch tatsächlich für mich so ein Aspekt gewesen, den ich mit der Zeit erst in der Stoa immer mehr und mehr entdeckt habe, den ich dann aber auch tatsächlich immer schöner fand dann auch. Weil ich auch so gemerkt habe, also wenn das jetzt wirklich nur eine reine Rückzugslebensphilosophie wäre, ich glaube, irgendwann hätte die für mich auch den Reiz verloren. So, weil das Leben ist eben nicht nur Rückzug und sich in die eigene Burg rein verschanzen. So, ne? Es gibt immer sicherlich Momente, wo im Leben Dinge passieren, wo man merkt, man braucht mal den Rückzug und man muss für sich selber auch so sortieren. Und da ist es sicherlich auch für mich so, dass ich sagen würde, dass die Stoa da auch hilft zu sortieren. Also dieser Gedanke, wie ich mit mir selber umgehe, der ist ja aus meiner Sicht wirklich sehr gut ausgearbeitet. Ne? Also die Frage mit der inneren Achtsamkeit erstmal, ne? Dieser Gedanke der auch der Selbstbeobachtung, also des sich selber Begleitens, also dieses Basiselement jeglicher Entwicklung in die Selbstreflexion gehen zu können, aber dann auch nicht nur allgemein zu bleiben, sondern tatsächlich auch so wie so ein kleines Programm auch zu haben, wo man sich immer wieder dran orientieren kann. Ne? Schau erstmal auf deine Gefühle. Ja, und da bietet die Stoa ganz viel. Dann schau auf die Situation, in der du dich befindest. Schau auf dich, auf die Rollen. Und dann nachher auch noch schau auf dein Denken. Also da steckt so viel drin, dass ich das Gefühl habe, das wird auch nicht langweilig so. Ne? Also erstmal wird einem selber, glaube ich, nicht langweilig, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Weil es auch immer wieder in Relation mit anderen Menschen steht. So, und ja, also das würde ich jetzt gleich für mich dann auch sagen, dass das auch so die einzige so umfassende personale Entwicklungstheorie ist, die ich so kenne. Also es gibt andere, viele Lifehacks, aber es gibt keine andere Theorie, die aus meiner Sicht so umfangreich, breit wirklich einem hilft, über unterschiedlichste Aspekte des Lebens nachzudenken. Und gar nicht mal in der Form immer, dass man nur sagt, so muss es sein, sondern auch wirklich eher so diesem offenen, schau dahin, guck's dir an, was siehst du da? Warum siehst du das so?
Was genau, beobachte dich, beobachte die Welt und eben in einer Welt, in der man auch vielen Täuschungen unterliegen kann,
ja,
in der viel von außen auf einen einprasselt, in der wird man durch Stoizismus immer wieder angehalten, die Dinge zu hinterfragen. Habe ich das wirklich richtig erkannt? Was für ein Werturteil steckt da dahinter? Immer wieder dieses sich selbst kontrollieren gewissermaßen, beziehungsweise ja, achtsam beobachten. Diese ganzen externen Dinge, wieso sind mir die so wichtig? Mhm. Und das ist ein konstantes, darum ja auch der Weg, wie wir es genannt haben, ist. Der Weg, der geht eben auch mal ein paar Schritte wieder zurück und dann macht er einen Umweg. Es ist eben kein gerader Weg.
Ja. Ja, und wir haben ja auch in den letzten Folgen gerade über das Thema Freundschaft gesprochen und haben da ja auch dann gesehen, dass auch der Blick von außen wichtig ist. Ne? Weil gerade in der letzten Folge, ne, wenn man mit sich selber allein ist, ist man nicht unbedingt immer gut begleitet. Und auch das, diese Einsicht, es braucht die anderen und es braucht irgendwie Menschen, die auch bereit sind, sich auf diese Reise zu begeben und mit einem gemeinsam dann unterwegs zu sein und dabei dann auch wirklich die Chance haben, sich gegenseitig dabei zu helfen, in dieser Welt ein besseres Leben zu führen. Und das finde ich immer noch inspirierend. Also diesen Gedanken.
Ja, und was du auch ja erwähnt hast, ist, es gibt eben im Stoizismus keine festen Gebote, kein strenges Programm, sondern du wirst eben immer dazu angehalten, deinen eigenen Kopf zu bemühen und dir jetzt wirklich zu überlegen, was ist in der Situation tugendhaft? Und wir haben über die Tugenden so viel gesprochen, aber was ist in der Situation eben angemessen? Welche Aspekte muss ich berücksichtigen? Dann aber auch irgendwie schon auch, was ist mein Bauchgefühl? Warum habe ich das Störgefühl in der Situation? Oft weiß man ja da, eigentlich weiß ich die Entscheidung auch schon, aber da eben tiefer reinzugehen dann.
Ja. Ja, und das haben wir ja zum Beispiel in der Episode jetzt über die Let Them-Theorie, ne, drüber gesprochen, dieses Let Them und dann Let Me. Also die Frage, ja, was soll ich mich denn machen lassen? So, ne? Das bleibt halt bei manchen Lifehacks einfach dann offen, so, ne? Folg deinem Bauch oder deinen Werten und so weiter. Aber das führt halt nicht unbedingt immer in ein produktives Miteinander, sondern auch häufig in die Irre. Und dass die Stoa da deutlich klarer ist, dass sie eben wirklich über die Tugenden und auch über viele andere Reflexionselemente einem Hinweise gibt, wo man hingucken kann. Und wie man damit dann zu einem anderen Handeln kommt, das ist aus meiner Sicht eben wirklich ein echtes Asset von dieser Lebensphilosophie.
Ja, und dann sind es eben viele Übungen, die man gar nicht strikt durchführen muss, sondern die man einfach einbauen kann in sein tägliches Leben, wie zum Beispiel mal einen Perspektivwechsel. Mal kurz hochzuzoomen und zu überlegen, okay, diese Sache, die regt mich jetzt in dem Moment auf, aber wenn ich die auf ein Jahrzehnt betrachtet sehe, welche Relevanz hat das noch? Ist es dann wirklich wert, dass ich mich da jetzt reinsteige?
Ja.
Und so ganz viele Techniken, die man eben ja in seinen Alltag einbauen kann.
Ja, ich meine, viele von diesen Techniken, die sind ja in der modernen Psychologie auch aufgegriffen worden. In der kognitiven Verhaltenstherapie steckt ja einiges da drin. Oder in der hypnosystemischen mit der Aufmerksamkeitsfokussierung und solche Dinge. Aber das ist das Interessante daran, finde ich jetzt, wenn man das vergleicht mit der Lebensphilosophie, ist die Psychologie beschäftigt sich halt nur mit der Innenperspektive sehr stark dann. Und da ist zum Beispiel jetzt so dieses Eingebundensein in Sozialität nicht so wirklich gut und klar rausgearbeitet. Und da gibt die Stoa eben auch noch Hinweise drauf, ne? Über die Eukiosis-Theorie mit den Kreisen des Hierokles. Ich bin eben nicht nur für mich alleine, ich bin in meiner Beziehung, ich bin in meiner Familie, ich bin in meiner Nachbarschaft. Und mit jedem Ringen kommen ja irgendwie neue Rollen dazu, die uns wieder fordern. Und dann können auch Rollen miteinander in Konflikt kommen und all solche Dinge. Und dieses Bild bis hin zum Kosmos so breit zu schauen, das macht Psychologie nicht. Ne? Psychologie ist eben doch sehr auf die intrapsychischen Prozesse hin fokussiert und damit natürlich auch hilfreich, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass so eine Lebensphilosophie da weitergeht.
Und das stimmt.
Dann, ne, in einem Guss im Prinzip es einem ermöglicht, über einen selbst und auch über Welt nachdenken zu können.
Und über die Dichotomie der Kontrolle dann aber eben auch wirklich zu merken, wo kann ich wirksam werden und wo sind die Grenzen auch von dem, was ich wirklich verändern kann auf der Welt, die realistische Weltsicht. Manche Dinge sind einfach so, die habe ich zu akzeptieren, aber wie kann ich mich dazu verhalten und welche Möglichkeiten habe ich, aktiv mein Leben zu gestalten und das von meinen Mitmenschen. Und das hilft, finde ich, dann schon auch in diesen Situationen, in der die Welt so überfordernd wirkt und in denen man auch hilflos gewissermaßen zurückgelassen wird als Individuum und denkt, ich kann doch hier eh nichts machen angesichts dieser riesigen Probleme, die sich uns stellen. Dann ist die Idee aber eben nicht, akzeptier das einfach alles und sei ruhig für dich tugendhaft, sondern die Idee in der Stoa ist ja, geh raus. Wirke, akzeptiere aber, dass es gewisse Grenzen eben gesetzt sind. Ne? Immer unter dem Vorbehalt auch handeln bei vielen Dingen.
Ja, und das ist ja so ein Aspekt, den wir hier auch schon mal so besprochen hatten. Die Stoa Poikilia, die bunte Säulenhalle, die stand nun mal in der Nähe des Marktplatzes in Athen und nicht wie der Garten von Epikur außerhalb der Stadt oder auch die Akademie. Ne? Da zeigt sich ja auch nochmal, die Stoa ist eben eine Lebensphilosophie für den Alltag und für auch wirklich das pralle Leben. So, ne? Da ist ja auch zum Beispiel der Unterschied drin gewesen, die Epikureer sagen, ja, such dir Freunde und mach ein gutes Leben, möglichst wenig Schmerzen, eher Lust betont. Und die Stoa sagt halt, mach's tugendhaft und geh in die Gesellschaft. Ne? Engagier dich auch politisch. Gestalte deine Gemeinschaft mit. Und Ähnliches. Und das ist zumindest etwas, was mir mehr entgegenkommt. Auch so dieser Gedanke, dass ich eben mich nicht nur rausnehme, sondern dass ich mich einbringe auch so. Und ich bin ja selber jetzt auch in der Kommunalpolitik aktiv. Und das ist ja nicht immer nur freudvoll. Und also ich merke auch, dass die Reflexion über die stoische Lebensphilosophie mir da durchaus hilft. So, ne? Also ich bin gerade gestern wieder aus einer Sitzung nach Hause gekommen und ich kann nicht behaupten, dass ich in bester Stimmung war, weil einfach auch Dinge erlebt habe. Menschen sind anders, Menschen setzen andere Prioritäten. Manchmal setzen sie Prioritäten, die sich mir überhaupt nicht erschließen, wo ich wirklich fassungslos davor stehe. Und ich merke so, dass dann innerlich, aber auch tatsächlich selbst in solchen Momenten, danach zumindest greift so ein Mechanismus, wo dann so innerlich die Frage aufkommt, warum hatte ich das eigentlich so aufgeregt? Was ist das eigentlich jetzt, wo du dich innerlich dran gerieben hast? Ja, und was ist es, was den anderen wohl? Warum erscheint dem anderen das so wichtig und richtig, das so zu sagen? Und so, und dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, solche intensiven Momente von Ärger auch eher so zu reflektieren und damit dann auch für mich selber wieder einen produktiven Zugang zu finden, das ist definitiv auch Produkt dieser Auseinandersetzung mit dieser Lebensphilosophie, die tatsächlich jetzt für mich auch durch die vielen Gespräche, die wir geführt haben und durch die vielen Stunden in der Lesegruppe, die immer wieder mittwochs läuft und so, und die vielen, das Lesen der Texte einfach dazu geführt hat, dass sich da halt auch wirklich gedanklich so eine Instanz entwickelt hat. Bei mir, die halt immer mal zwischendurch so anklopft und sagt, willst du das wirklich so machen? Ich sag ja nur, ne? Ich glaube, das wird echt blöd, wenn du das so machst. Und ja, dadurch ist halt eine Wirksamkeit entstanden. Ne? Das heißt ja nicht, dass alles gut ist. Gar nicht, ne? Also ich mache genauso immer noch Fehler und dumme Sachen und reg mich auf und so weiter. Aber es passiert etwas anderes danach, als es früher passiert ist. Und ich erlebe das als Bereicherung.
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist einfach in kleinen Momenten greift dieser Autopilot und nicht der andere. Also der mit der Pause greift dann mal. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hatte auch neulich eine Situation, in der ich mich dann gefragt habe, ist das jetzt wirklich die mutige und die angemessene Reaktion?
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, nee, ist es nicht, und bin zurückgegangen. Oder total albern, ich weiß, aber heute Morgen habe ich eine Spinne in meinem Auto entdeckt. Und ich mag wirklich keine Spinnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine richtige Panik oder Angst davor, aber sie war mir sehr unangenehm. Und die kroch eben von innen in meiner Windschutzscheibe immer näher auf mich zu, dann über die Leiste an der Seite. Und ich war echt kurz so, dass ich dachte so, nee, das muss jetzt weg, ich muss da jetzt irgendwie rumfummeln und vielleicht finde ich irgendwie die Parkscheibe, mit dem ich die irgendwie jetzt drüber schieben oder wegmachen kann. Und dann dachte ich, einatmen, ausatmen, diese Spinne tut dir nichts, die tut dir überhaupt nichts. Das Einzige, was dir jetzt was tun würde, wäre, wenn du jetzt einen Fahrfehler machst und hier dich und andere in Gefahr bringst. Und es hat mich wirklich in dem Moment geerdet, dass ich gemerkt habe, so nee, das Einzige, was in diesem Moment wichtig ist, ist sicher Autofahren. Um die Spinne kümmern wir uns gleich. Ende vom Lied, sie hat sich natürlich versteckt und wartet jetzt unten auf mich, dann wenn ich das nächste Mal einsteige, um mich wieder zu verfolgen. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall ein gutes, beruhigendes Erlebnis für mich, dass ich das so im Griff bekommen habe, das Thema. Von diesem kleinen Ausflug in meine Spinnenangst. Alex, haben wir noch jetzt was, einen Aspekt vom Stoizismus, den du noch erwähnen möchtest, der dir viel bedeutet im Leben, oder haben wir viele Sachen schon jetzt abgehandelt?
Ja, es gibt vielleicht noch so zwei Dinge. Das eine ist, wenn man das nochmal vergleicht, auch mit einem religiösen Ansatz. So, da ist für mich ja, also ich bin ja katholisch erzogen worden, jetzt nicht unbedingt so intensiv, aber man merkt halt doch irgendwie so, dass es der kulturelle Background ist. Und ich habe ja dann über die Jahre hinweg für mich in zunehmendem Maße so ein Entfremdungserlebnis da dann halt auch gehabt. Und ich glaube, was für mich den großen Unterschied markiert zwischen eben Religion und Lebensphilosophie ist, dass dieser Gedanke, dass es eine Instanz gibt, die außerhalb des Kosmos steht und das alles regelt und ich mich dem im Prinzip jetzt dann beugen soll in gewisser Hinsicht, dass der mir halt einfach nicht passt. Und dass die Religion ist ja, hat ja immer so einen Verkündungscharakter. Da gibt es Menschen in dieser Religion oder Instanzen, die etwas verkündet haben, was im großen Maßstab erstmal gilt. So, ja, und dann ist das verarbeitet worden und dann gibt es einen Apparat, der das auslegt. Und ich bin dann als Mitglied in dieser Religion eher aufgerufen, das als Maßgabe zu nehmen. Ich darf mich kritisch damit auseinandersetzen und so weiter, aber es ist schon eher ein stabiles Gebäude in großen Teilen. So, ja. Und eine Lebensphilosophie ist halt genau das Gegenteil. Da geht es zwar um kritischen Dialog und um Auseinandersetzung und da wird auch nicht einfach alles gestrichen, sondern da muss man auch gute Argumente haben. Aber es ist halt etwas, wenn man zu der Einsicht kommt, dass etwas nicht richtig ist oder dass man auf bessere Art und Weise drüber nachdenken kann, dann nimmt man das und tut das auch. Ja, so wie in der stoischen Physik sich Dinge verändert haben. Sie mal gedacht haben, dass das Zentrum der Denkkapazität im Herzen lag und das hat sich verändert und genauso eben die kosmologischen Vorstellungen haben sich verändert und trotzdem würde man jetzt nicht gleich die ganze Philosophie wegwerfen, sondern man sagt halt, ja, das muss man integrieren, man muss sie weiterentwickeln. Und also dieser Gedanke, aufgerufen zu werden, selber da mitzubauen und selber damit auch mich mit diesem vorläufigen Gebäude zu reflektieren und durch das Reflektieren das Gebäude aber auch zu verändern, also eine Art Co-Kreation in gewisser Hinsicht, das ist das, was mich auch intellektuell fasziniert.
So, wobei es auch bestimmte Grundannahmen gibt.
Ja, klar.
Wenn man über die Stöckchen nicht springt, dann...
Absolut. Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel den freien Willen aufgibt, wird es schwierig, über einen Stoizismus weiter nachzudenken. Das ist richtig. So, und deswegen ist es ja auch gut, sich dieser Art von Grundbedingungen auch bewusst zu sein. Aber es gibt schon auch darüber hinaus noch Platz in dem Gebäude, wo Dinge auch angepasst werden können. Also dieser Gedanke, weil jetzt die Physik veraltet ist, kann die Stoa nicht mehr funktionieren, das glaube ich jetzt noch nicht. Sondern ich glaube eher, dass man dann auch vielleicht Dinge integrieren kann, aber es ist halt Arbeit. Ne? Da müsste man halt sich dran setzen und müsste im Prinzip auch vieles von dieser Lebensphilosophie aktualisieren. Und so ein bisschen, glaube ich, ist das ja im Teil noch etwas, wo man merkt, dass zumindest an einigen Stellen auch versucht wird, Dinge zu aktualisieren. Ne? Also Massimo Pigliucci zum Beispiel versucht ja da in bestimmter Hinsicht Sachen für sich anders zu machen, als er es in Originaltexten gefunden hat. Und also auf jeden Fall ist das etwas, was mir intellektuell einfach auch Spaß macht, Freude macht. Und ich merke, dass das auch etwas ist, was mich mehr reizt. So, also ein Setting, in dem ich zum Mitdenken und Mitbauen eingeladen bin, ist für mich eher ein Platz, wo ich mich wohlfühle, als ein Setting, wo ich eingeladen bin, mit dabei zu sein. Aber die Regeln sind relativ klar und es wird nicht viel verändert.
Wobei Massimo Pugliucci, das fand ich auch interessant, in dem ersten Buch, was ich gelesen habe zum Stoizismus, How to be a Stoic, auch klar sagt, dass Stoizismus a big tent ist, ne? Also ein großes Zelt, wo auch eben religiöse Menschen auf jeden Fall unterkommen. Und wir haben ja auch in vielen Texten, gerade von Seneca, auch schon die Überschneidungen zwischen Bibel und Stoizismus schon herausgestellt. Also da ist schon von der ethischen Stoßrichtung her ist schon vieles sehr ähnlich.
Ja. Also ich meine, das haben wir ja auch gemerkt, dass ja auch in den Briefen von Seneca zum Beispiel Weisheiten des Epikurs vorkommen, die auch durchaus Seneca als universelle Weisheiten angesehen hat und gesagt hat, ja, lass sie uns übernehmen, warum sollen wir sie nicht nutzen, die gehören nicht nur Epikur. Das ist eine Weisheit übers Leben, die auch aus stoischer Sicht gilt. Und wir haben ja auch in unserer Folge über den Buddhismus zum Beispiel gelernt, dass da viele Vorstellungen im Buddhismus sind, die auch in der Stoa sofort anschlussfähig sind. Ne? Und also ich glaube, in letzter Konsequenz geht ja auch nicht darum zu sagen, Religion ist doof, sondern das ist halt einfach jetzt auch eine persönliche Entscheidung. Und ich glaube, das ist ja immer so. Also wenn man sich für sein Leben ein Rahmenwerk schafft, ist das eine hochindividuelle Entscheidung, die jeder für sich selber treffen sollte. Und da gibt es auch kein, oh, du bist ja doof, dass du dich dafür entscheidest, ne? Oder ne, wie toll, dass ich mich dafür entscheide. Überhaupt nicht, sondern es ist eine rein individuelle Entscheidung, die für mich auf meinem Lebensweg auch mit im Hinblick auf die Dinge, die ich im Leben wichtig finde, die mich motivieren, wo ich mich auch irgendwie gut aufgehoben fühle, dann halt abgewogen werden müssen. Und dann ist halt meine Entscheidung bisher diese gewesen jetzt. So, und aber das gehört halt auch mit dazu, ne, dass man das für sich auch mal vielleicht so auch sich klar macht, was hält mich auf diesem Weg? Es ist ja so wie beim Wanderweg, wenn man sich dafür entscheidet, die Route, die Nordflanke zu gehen und nicht die Südflanke, dann gibt es vielleicht auch was in der Beschreibung, was einen eher angesprochen hat. Ne? Da ist irgendwie der schöne Wald und irgendwie der tolle See und das der Bach oder an der anderen Seite die tollen Aussichten und das raffe Gebirge und so. Ja, das ist halt ein Mentalitätsunterschied. Ne? Der eine geht da lang und die andere geht da lang. So, ne? Beide sind auf dem Weg zum Gipfel in gewisser Hinsicht, so wenn man das so sagen will.
Wo man auf der stoischen Art und Weise nie ankommen wird, aber...
Ja, das ist sicherlich so. Ja, also von daher, ich bin damit auch noch nicht fertig und es gibt ganz viele Elemente noch im Stoizismus, wo ich selber einfach immer das Gefühl habe, so 100% kann ich es noch nicht greifen, aber ich habe so das Gefühl, ich würde es gerne noch genauer verstehen. Und das sind sicherlich immer wieder Ausgangspunkte auch für Folgen, die wir oder Episoden, die wir hier machen können.
Ja, ich würde auch sagen, durch unsere vielen Gespräche hier und auch die Gäste, die wir hatten, haben wir uns vielen Problemen schon zumindest genähert. Ob wir die jetzt gelöst haben, das wage ich zu bezweifeln, aber wir haben zumindest die Problemkreise beziehungsweise auch die blinden Flecken auf der Karte herausgestellt.
Ja.
Was ist denn für dich sowas, wo du sagst, da fehlt mir ein bisschen was im Stoizismus oder da müsste man nochmal tiefer bohren oder irgendwie in die Richtung?
Ja, also ich glaube, ein Thema, also in meinem Leben spielt Humor eigentlich eine ziemlich große Rolle. Und ich glaube, wir haben das hier auch schon mal, also eines meiner Lieblingszitate von Amos Oz ist halt, ne, dass er sich wünscht, er könnte Humor in Pillen packen und sie den Menschen verabreichen, weil es dann keinen Fanatismus mehr geben könnte. Weil Fanatismus und Humor verträgt sich einfach nicht, weil Humor setzt voraus, dass man sich zu sich selber distanzieren kann, dass man über sich selber lachen kann, auch über Dinge lachen kann. Und diese Leichtigkeit und diese Fähigkeit, auch Sachen mal einfach mal wegzulachen, ne? So, das ist was, was ich extrem wichtig finde. Und da ist es halt so, dass, sagen wir mal, die Stoa, wenn man sie so liest in Teilen, doch eher so ein bisschen grimmig an vielen Stellen wirkt, ne, und eher so ein bisschen ernst. Dann gibt es noch Stellen, wo eher noch davor gewarnt wird, ne? Man soll sich nicht zu sehr solchen Dingen hingeben. Es gibt auf der anderen Seite auch bei Seneca das ein oder andere Zitat, wo er sagt, es ist besser, über das Leben und die Absurdität des Lebens zu lachen, als darüber zu weinen. So, ne? Das ist dann zum Beispiel eher das, was mich dann wieder anspricht. So, und ist auch eine nette Episode von Chrysipp, mein drittes Oberhaupt. Der Stoa gilt als der Oberkopf, ne? Der Superlogiker. Und wo man auch sagt, ohne ihn gäbe es dann eigentlich auch gar nicht die Stoa, weil er systematisiert hat und die Gefühlstheorie gebaut hat und. Und wie ist er gestorben? Die Geschichte erzählt, dass er sich über einen Esel totgelacht hat, weil er dem Esel vergorene Feigen gegeben hat und der dann so betrunken war, dass er dann nur noch rumgetorkelt ist und dass ihn das so erheitert hat, dass er einfach über das Lachen verstorben ist.
Das ist so eine schöne Art zu gehen, oder?
Ja, würde ich auch denken. So. Und ich meine, der arme Esel, aber ich finde, also das zeigt ja irgendwie dann auch so dieses Spannungsfeld zwischen diesem ernsten Chrysipp, auch wenn man so eine Büste von dem sieht, ne, das ist so richtig typisch mit langem Bart und
ja, über 300 Schriften zur Logik, also da.
Ja. Aber vielleicht hält man das auch nur aus, 300 Schriften über Logik zu haben, wenn man auf der anderen Seite auch ein gutes Sense of Humor hat. Und ich meine, Epiktet, der hat ja auch, in einigen Stellen ist der ja wirklich furztrocken und irgendwie auch so ein bisschen gemein, ne, in der Art und Weise, wie er den einen oder anderen da auch auseinander nimmt. Aber er hat da durchaus manchmal auch so einen feinen Humor da drin. Und ich sag mal so, ich glaube, ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Texte, in denen dieses Humorvolle noch klarer rauskommt, weil ich glaube schon, dass das eigentlich auch in der Stoa drinsteckt, dass man sie im besten auch humorvoll lebt. Das ist kein super ernstes Unterfangen, weil die Welt ist halt in gewisser Hinsicht dann auch aus einer menschlichen Perspektive manchmal absurd und schwierig und auch komisch, und da muss man einfach dann auch, damit die Seele einigermaßen weitermachen kann, auch mal drüber lachen können. So,
das wo man da auch sehr wenig zu findet, ist Marc Aurel. Jetzt hatte der dann Leben auf dem Schlachtfeld, als er seine Selbstbetrachtung geschrieben hat. Da war tatsächlich wahrscheinlich wenig zu lachen.
Er hat ja auch immer Bauchschmerzen und
ja, er war wirklich geplagt. der schreibt an einer Stelle zum Beispiel auch bei negativen Charaktereigenschaften so nebennah auch Clown. Also ich glaube, mit so einem lauten Brachialhumor war bei dem gar nichts zu machen. Mhm. Andererseits manche Sachen, wie er sie beschreibt, zum Beispiel bei diesem berühmten Stripping-Szene, wo er eben beschreibt, dass irgendwie ein toller Wein sind nur vergorene Trauben und irgendwie Sex ist Aneinanderreiben von Gliedern, dann irgendwie, also wie er das da beschreibt, das ist ja schon auf eine gewisse Art schon wieder fast humorvoll. Also es ist ja so pupstrocken. Das ist
ja eigentlich. Ich hoffe sehr, dass das.
Oder ich weiß nicht, zum Beispiel an dieser Stelle, wo er schreibt, die Gurke ist verdorben, dann schmeiß sie weg. Also so ein bisschen, also naja, ich weiß nicht, vielleicht muss man da wirklich viele rein interpretieren, um bei Marc Aurelien Humor zu finden. Viele Leute sagen ja wirklich, es liest sich eher wie das Tagebuch eines sehr depressiven alten Mannes.
Ja.
Aber ja. Da ist auf jeden Fall nicht sehr viel, was die Humorfront angeht, beziehungsweise man muss mit so einem Nissenkamm durchgehen.
Absolut. Und also ich finde auf jeden Fall, dass mir wichtig ist, auch jetzt für die nächsten 100 Episoden auf dem Weg der Stoa, dass wir durchaus immer auch viel Humor mit drin haben und dass es nicht nur bierernst ist, weil sonst wäre es auch nicht die richtige Lebensphilosophie für mich. So.
Nee, auf keinen Fall. Und ja, was wir ja auch immer wieder versuchen, ist das mit in ganz modernen Kontext zu setzen, mit so Themen wie zum Beispiel Stoa und KI oder auch mal moderne Bücher damit, wie wir das letztens versucht haben mit der Latham-Theorie.
Ja.
Und das finde ich dann immer wieder schön, wenn man da merkt, was noch an Grundsubstanz da ist, womit man arbeiten kann, wo man aber vielleicht auch ein bisschen noch weiter denken muss. Also ja, mir fehlen ja schon teilweise so diese weibliche Stimme, das ist klar, ist einfach eine rein männlich dominierte Philosophie in der Zeit damals war. Und da muss man dann schon teilweise auch Sachen sich noch dazu überlegen oder reindenken. Ja, klar, ich meine, so Sachen wie Care-Arbeit, die waren da einfach kein Thema für die Philosophen der Zeit. Und das ist aber ein wichtiger Raum und ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass ich Stoizismus da nicht anwenden kann. Ich spreche auch mit meinen Kindern über philosophische Themen und ich erziehe die auch in dem Sinne. Insofern ist es schon anwendbar, aber man muss eben so ein bisschen sich Mühe geben, das umzusetzen dann.
Ja.
Oder zu übersetzen erstmal.
Ja, ich meine, aber da gibt es ja zumindest auch Brittany Pollitt. Mit der bist du ja auch gut befreundet. Die hat ja mit ihrem Tranquility Parenting da ja auch versucht. Und ich meine, auch dein Buch, ne, bringt ja auch diese Perspektive rein. Aber es ist schon richtig. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt in die Stoa-Literatur reinguckt, da ganz, ganz viel zu findet. Man muss dann schon sehr suchen, um irgendwie so diese gleichberechtigte Perspektive oder auch eine wirklich weibliche Perspektive mal finden zu können. Und ich glaube, für eine moderne Welt braucht es da eigentlich auch mehr. Also der Ton der Stoa muss irgendwie anders, also muss breiter werden, finde ich. Ne? Das wäre sicherlich auch ein Anliegen, wo man sagen kann, wenn uns das gelingt, hier vielleicht auch einen Raum zu schaffen, in dem beide Stimmen und Tonalitäten in dieser klassischen Trennung eben dann auch sichtbarer und hörbarer werden, dann fände ich das auch eine sehr schöne Sache. Also ich meine, gerade wenn ich mir überlege, ich habe halt zwei Töchter, verheiratet, das heißt, ich habe drei Frauen zu Hause. Und jetzt seine Lebensphilosophie hier zu vertreten, wo nur die männliche Tonalität da wäre, das wäre irgendwie seltsam. Das
passt auch gar nicht zu deinem Leben.
Nee. Nee, das wäre wirklich nicht gut.
Ja, apropos Tonalität, was ja interessant ist, ist, wie in aller Munde Stoizismus in Amerika ist. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so ein bisschen letzter Zeit nochmal mitbekommen hast, aber Ryan Holiday, der war bei CNN, der war bei, das habe ich dir, glaube ich, geschickt, bei Gavin Newsom, also dem kalifornischen Governor, in dessen Podcast. Der ist wirklich so, so bekannt und seine Bücher, die laufen wie geschnitten Brot oder wie sagt man da, verkaufen sich wie warme Semmeln.
Ja, genau.
Ich finde das spannend. Das Gleiche gilt ja nicht so ganz für Deutschland, ne? Von der Bekanntheit vom Stoizismus her.
Nee, und wenn man da mal so guckt, also wer hat Philosophie populär auch mitgemacht, ne? Der gute Herr Precht, der Oberlehrer Deutschlands. Und also da, wo er sich mal über den Stoizismus geäußert hat, war das eher sehr negativ.
Ja.
Dann in dem Format Sternstunde Philosophie war Anna Schriefel. Deutsche Philosophin, die sich ja auch ein kleines Buch geschrieben hat über den Stoizismus. Die hat sich ja auch eher zurückhaltend darüber geäußert, ne? Also hat das schön referiert, aber war jetzt auch nicht unbedingt Feuer und Flamme dafür und hat sich jetzt auch in ihrer Arbeit zurückgezogen, also macht andere Themen sowas. Das heißt, irgendwie so intellektuelle Figuren, die in Deutschland vielleicht auch mehr Wahrnehmung bekommen könnten, die, ja, also das zündet nicht so in Deutschland, ne? Also mein philosophisches Radio ist jetzt tatsächlich einmal der Stoizismus da gewesen, dann mit Jule Wildberger, das ist ja, glaube ich, dann, ne? Aber also es wird nicht so, es entsteht nicht tatsächlich so ein Gefühl, der Stoizismus ist als intellektuelle Größe und als Orientierungselement wirklich so in den Feuilletons irgendwie greifbar.
Hey, aber unser Bundeskanzler hat Epiktet zitiert.
Ja, vermeintlich. Allegedly. Ja, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, guckt mal auf Instagram bei dem Weg der Stoa, da haben wir nochmal ein bisschen was dazu gesagt. Ja, also von daher, da fehlt irgendwie noch was. Also es gibt in dem Sinne nicht den großen Übersetzer des Stoizismus im deutschen Sprachraum. Auch in der Akademie ist es so, dass nicht so viele Leute greifbar sind, ne, wo man so merkt, die tauchen jetzt immer überall auf, immer wieder und stehen irgendwie so für diesen Gedanken oder auch ein fundiertes Bild des Stoizismus. Das ist schon ganz interessant. Und ich fand zum Beispiel auch die Beobachtung, es gibt ja diese Plattform Meetup. Und in Meetup gab es noch vor 3-4 Jahren einige Meetups zum Thema Stoizismus. Ne? Also da Hannover, Rheinland, München, den Weg der Stoa, Berlin. Berlin ist eingestellt worden, Frankfurt ist eingestellt worden. Ja, also es muss auch sagen, einige von diesen Meetups sind auch nicht sehr aktiv, also ist immer unregelmäßig aktiv. Und das liegt auch daran, weil das immer Einzelaktivitäten sind. Ne? Da steckt nicht eine Gruppe dahinter, sondern es sind Einzelpersonen. Und wenn in deren Leben gerade viel los ist oder sie andere Projekte haben, dann wird es da halt auch wieder ein bisschen ruhiger. Und von daher ist das, würde ich sagen, der Stoizismus in Deutschland immer noch so ein bisschen der Unvollendete. Ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn damit?
Ja, da hast du recht. Auch dieses Modern Stoicism-Netzwerk, das ist ja, Geburtsstunde war ja in Großbritannien, richtig? Von Modern Stoicism.
Ja, 2012 in Exeter haben sie das gegründet.
Genau, und die haben ja auch verschiedene europäische Standorte, also im Sinne von, es gibt ja auch in Madrid eine Stoa und so weiter. Und ja, wir haben ja auch die Stoicon Hannover einmal im Jahr, die jetzt letztes Jahr auf Englisch war. Und
dieses Jahr auch wieder auf Englisch sein wird mit Greg Settler.
Ja, dann, ja, aber das ist, glaube ich, jetzt auch noch nicht so vielen Leuten dann so bewusst, dass man sich da verknüpfen kann drüber.
Ja, also findet man unter Eventbrite und auch bei Meetup. Da hat der Sascha, der das bei den Hannover Stoics organisiert, zusammen mit der Humanistischen Vereinigung Deutschland, glaube ich, ne, wird das immer zusammen organisiert. Und ja, aber es gibt ansonsten zum Beispiel keine große deutsche Stoa-Konferenz, wo mal alle Leute zusammenkommen würden, die sich mit Stoizismus in deutscher Sprache beschäftigen. Das ist, glaube ich, immer auch so das Thema. Es gibt ganz viele englische Angebote. Und ja, es gibt auch eine riesen Facebook-Gruppe, ne, zum Thema Stoizismus auf Englisch. Ne? Es sind irgendwie 20 oder 40.000 Leute drin.
Ja, von Donald Robertson. Das ist auch eine tolle Gruppe, weil die wirklich unterschiedlichste Themen in wirklich Expertinnen-Tiefe da durchgehen. Also das ist als Ressource, wenn auch auf Facebook ist, sind ja auch nicht mehr viele Leute, aber Das ist, warum ich da noch bin, ehrlich gesagt, weil ich da immer mal wieder in diese Gruppen reingucke und da super Impulse bekomme und auch Hinweise auf neue Bücher oder auf neue Events.
Dann bei Reddit findet man auch immer mal wieder Sachen. Da sind auch durchaus immer wieder mal Diskussionsstränge zum Thema Stoizismus drin. Aber es bleibt halt schon eben so verteilt, so fragmentiert. Ne? Man hat nicht das Gefühl, dass es sowas wie eine Stoic-Community im engeren Sinne gibt. Und also auch bei Podcast, wenn man guckt, also es gibt neben unserem Podcast gab es ja den Stoiker-Podcast, der eingestellt wurde vor einiger Zeit. Dann gibt es dieses Stoizismus heute von Lars Lennart Geiswald, der so kleine Impulse macht, die so 3 bis 5 Minuten lang sind. Dann von Dietmar Gumprecht, Robust glücklich, Resilienz durch Stoizismus, eher so ein bisschen psychologisch orientiert mit vielen Meditationsanleitungen und all solche Sachen. Dann hat der Ralf Kurz, der den Stoiker-Podcast gemacht hat, ein neues Projekt angefangen, der emotionale Stoiker. Also man findet ein paar Angebote, die auch unterschiedlich sind. Also das ist ja auch ganz positiv, ne? Also wenn du das jetzt auch mal vergleichst, würde ich sagen, alle drei, die ich jetzt genannt habe, sind alle ein bisschen anders als unsere.
Ja,
Dass
und
jeder
andere
für
Stoßrichtungen,
eine
ja.
andere Stoßrichtung, sodass jeder da für sich was finden kann. Aber wenn du es mal jetzt vergleichst, auch so mit dem englischsprachigen Raum, ist halt für so ein doch relativ großes Land wie Deutschland nicht so viel los. Ja, ne? Ja, das finde ich tatsächlich auch ganz interessant, weil man ja irgendwie auf der einen Seite sagt, so eine Renaissance des Stoizismus. Und auf der anderen Seite aber auch so, ich will nicht sagen, so eine gewisse Stagnation, aber ich glaube, es braucht nochmal so eine neue Zündstufe. So, also ich habe zum Beispiel auch bei den internationalen Konferenzen, den Stoikons, die haben ja dann unterschiedliche Themen gehabt. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es sich in Teilen auch etwas, ich will nicht sagen, totgelaufen hat, aber es stagniert so ein bisschen. So, ne? Man hat jetzt in der Breite, glaube ich, ganz, ganz viele Quellen erschlossen, die verfügbar sind. Und es braucht, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht, das wäre so der Blick für mich auch nach vorne, tatsächlich auch mal so einen mutigen Schritt, den Stoizismus eben ins 21. Jahrhundert zu holen und sich aufbauend auf den Quellen dazu da Gedanken zu machen, wie ein solches Rahmenwerk aussehen kann. Wenn man es wirklich in der Sprache und auch in der Struktur einer Lebensphilosophie des 21. Jahrhunderts formulieren würde, wo, sag mal, die Verweise immer noch da sind oder Grundideen da sind, aber das Ganze tatsächlich eben mit dem Denken des 21. Jahrhunderts verbunden wird und das Ganze eben auch in die Praxis übertragen. Und das wäre für mich eigentlich das große Projekt, was noch ansteht. So, und naja, aber wie so Projekte das an sich haben, wenn sie keine Strukturen haben, keinen Unterbau haben, dann kommen sie schwer in Gang. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist das momentan so diese Phase im Stoizismus. Und ich wäre wirklich gespannt, wenn man mal in 10 Jahren weiterguckt, hat die Fragmentierung dazu geführt, dass es dann wirklich sich nur noch in die Nischen zurückzieht? Oder hat das Ganze noch eine Form bekommen und ist wirklich auch nochmal zu einer aktiven Bewegung geworden? Was wäre denn dein Bauchgefühl da?
Ja, schwierig. Ich wage da ehrlich gesagt gar keine Prognose. Ich sehe das genauso wie du. Ich weiß nicht, was es ist in Deutschland, dass die Leute sich auch wenig verbinden dann mit ihren Interessen. Vielleicht ist es so ein bisschen so eine Angst auch vorm aus seinem Häuschen rauskommen und auf andere zugehen. Da sind wir ja nicht die, sag ich mal, entschlossensten.
Ja, wobei, also wenn du mal guckst, so zum Beispiel der Meetup-Plattform, da gibt es ja ganz, also 1 Million Angebote, ne? Mit gemeinsam Yoga machen, gemeinsam wandern gehen, gemeinsam Biertasting machen, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Also es gibt schon so diese Dinge und es gibt ja offensichtlich dann auch den Bedarf, sowas zu tun. Die interessante Frage ist ja bei so Lebensphilosophien, sucht man diese Form der Auseinandersetzung mit sich selber, ne? Will man in einer strukturierten Art und Weise sich in seinem eigenen Leben begleiten? Oder macht man es eher so mit Lifehacks und situationsbedingt, ne? So das, und ich meine, auch da ist ja jeder für sich frei, ne, das eklektisch zu machen. Ich nehme ein bisschen
Ja.
Christentum, ich nehme ein bisschen das, ich nehme ein bisschen dies und so weiter. Oder aber sag, nee, ich suche eine Verankerung, aus der heraus ich mich mit anderen Dingen auch dann beschäftige. Und was mir jetzt gerade noch als eine Ergänzung zu eben zu dem Gedanken mit der Fortentwicklung gekommen ist, ich könnte mir vorstellen, dass die Auseinandersetzung mit KI da auch nochmal einen interessanten Impuls gibt, weil die aufkommende KI uns in zunehmendem Maße mit der Frage konfrontieren wird, wer sind wir eigentlich? Also was ist eigentlich das, was sozusagen der Signature-Item von uns biologischen Systemen ist? Weil
Was macht uns zum Mensch
Was
oder?
uns macht, was macht uns
Ja.
zum Mensch so, ne? Also wie unterscheiden wir uns dann irgendwann von einer KI, die vielleicht tatsächlich in gewisser Hinsicht doch vermeintlich schlauer wird, vermeintlich mehr kann? Und ist es dann irgendwann so, dass wir dann nur noch einer solchen KI zuhören und folgen? Oder bringt das diese Bewegung zu sagen, hey, ich muss mich eigentlich nochmal sehr viel mehr darauf konzentrieren, wer ich als Mensch bin, wenn ich einer solchen KI gegenübertrete? Und das wäre für mich tatsächlich auch nochmal ein möglicher Impuls, der lebensphilosophische Reflexion triggern könnte, weil da halt vieles vorgedacht ist. Was heißt es, ein Mensch zu sein? Was heißt es, ein gelingendes Leben zu führen? Was heißt es zum Beispiel auch vernünftig zu sein und rational zu denken und zu leben? Und das sind ja alles Dinge, die zum Beispiel jetzt bei der KI mit großen Fragezeichen dastehen. So, und von daher glaube ich, das ist ein interessanter Kanal von Entwicklung. Und auch da würde ich denken, würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn wir in den nächsten 100 Folgen da auch immer wieder was zu machen. Und ich meine, es gibt ja jetzt am 22. Juni im Sokrates-Forum von der Claudia Lutschewitz genau eine Diskussion zu dem Thema, wo ich zusammen mit der Dorothea, jetzt muss ich wieder aufpassen, Winter. Eine Diskussion zu der Frage haben werde, kann eine KI eigentlich weise sein? So, ne? Das passt ja genau auf diese Fragestellung dann drauf. So, also von daher, das wäre für mich jetzt nochmal so eine Ergänzung zu diesem Blick nach vorne.
Und apropos Blick nach vorne, wo geht unser Podcast hin?
Ja, was würdest du sagen? Was siehst du, wo er hingeht?
Ja, in den nächsten Folgen, das haben wir also jetzt rein inhaltlich, haben wir, glaube ich, euch viele Sachen auch schon angekündigt. Wir werden uns weiter dem Thema Buchrezensionen widmen. Mhm. Wir haben gleich in der nächsten Folge, darf ich das auch schon ankündigen?
Ja, auch das.
Haben wir ein Thema, da geht es um die Skeptics. How to be a happy skeptic. Und da kommen wir jetzt drauf, weil Alex letztes Wochenende in Turin bei einem tollen Workshop war, vom vorhin schon erwähnten unter anderem Massimo Piliucci. Mhm. Und da möchte ich dich zu interviewen nächste Folge. Also genau. Zu dem Workshop oder auch eben zu dem Thema von Massimos Buch How to be a happy skeptic, also andere Philosophie nochmal. Genau, was wollen wir noch machen in den nächsten Episoden?
Also wir werden sicherlich auch nochmal auf das Thema Gefühle und stoischer Weisheit zu sprechen kommen. Da haben wir auch noch offene Frage von Matthias, der uns da was geschickt hat. Ich würde gerne noch in andere Lebensphilosophien, nicht nur die Skeptizismus reinschauen. Also es gibt ja auch modernere Ansätze, also nicht nur die hellenistischen Schulen. Ich finde auch nochmal ganz spannend, so auf die Geschichte der Stoa ein bisschen zu gucken. Also die, ne, was wissen wir eigentlich so über die Leute, die die Stoa über die 500 Jahre getragen haben? Ja, wir haben auch gesagt, die Politik, ne, als wichtiges Feld. Da habe ich auch in dem Seminar jetzt wirklich einen ganz interessanten Impuls zur Politik nochmal bekommen, weil man ja immer sagt, man findet zu wenig Quellen über die Politik. Aber da ist nochmal eine neue Tür aufgegangen. Und wir haben ja auch mal gesagt, das Thema Physik ist noch eins, was noch weiter beleuchtet werden kann. Und natürlich Praxisthemen. Also, dass wir da auch immer wieder drauf schauen, was kann uns bei bestimmten Situationen die Stoa sagen, wie kann sie uns helfen, vielleicht auch mit Dingen umzugehen. Und da wollen wir ja dann auch im Sinne von neuen Formaten, also nicht nur Gespräche mit Gästen auch wieder intensivieren, sondern auch mal sowas machen wie Q&A. Dafür brauchen wir natürlich von euch da draußen das Thema Q, damit wir das Thema A anbieten können oder A. Also von daher bitte fühlt euch auch nochmal aufgefordert und überlegt, was ihr platzieren wollt. Ihr könnt das über die Webseite machen, ihr könnt das über die Kommentarfunktion bei Spotify machen oder ihr könnt es auch über die E-Mail machen, alexander.zock@weg-der-stoa.de. Also schickt uns was und ja, natürlich werden wir auch, wenn Sachen sich unterwegs ergeben, immer wieder mal was aufgreifen, wenn uns irgendwas Praktisches begegnet, wie ein Zitat von Friedrich Merz oder ähnliche Sachen und schauen einfach mal, was so der Alltag bringt. Und wir haben es ja eben auch schon gesagt, das Thema KI, was kann man überhaupt wissen und was heißt Wissen und solche Dinge, fände ich auch nochmal sehr spannend, da dann reinzugucken. Ja, und eine weitere Neuerung, die jetzt noch in dieser Folge nicht geklappt hat, aus technischen Gründen, aber die wir in absehbarer Zeit jetzt einführen wollen, ist ja auch, dass es den Weg der Stoa nicht nur hörbar gibt, sondern auch sichtbar. Das heißt, wir werden auf YouTube dann auch unsere Folgen als Videos dann auch veröffentlichen. Und wir haben momentan ja auf YouTube immer schon unsere einzelnen Episoden als Audioformat und auch einzelne Teaser. Und da gab es auch den 60-Sekunden-Stoiker. Also wenn ihr das noch nicht kennt, geht doch mal hin auf den Kanal Weg der Stoa auf YouTube. Da werdet ihr einiges noch finden, was ihr euch anschauen könnt. Und da wird es dann auch mehr Sachen zu geben. Ja, und eine letzte Neuerung vielleicht noch, das Thema Bonus- oder Sonderfolgen. Da haben wir uns auch überlegt, wir würden gerne, wie andere Podcasts das auch machen, einen Bonusbereich einführen für Leute, die noch mehr Sachen hören wollen. Da werden wir besondere Dinge reinpacken, müssen wir jetzt noch nicht genau definieren, aber werden wir dann in Zukunft anbieten. Und das wäre dann auch eine Möglichkeit für euch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das dann darüber tun zu können. Ihr würdet dann, wenn ihr über unsere Steady-Page, das findet ihr auf der Webseite auch die Unterstützungsmöglichkeit und auch immer in den einzelnen Folgen in den Shownotes, die Möglichkeit haben, dann diese Bonusfolgen zusätzlich zu unseren Folgen hier dann hören zu können. Und wir hoffen, dass das ein Angebot ist, was vielleicht dann auch für euch so viel wert ist, dass ihr sagt, ach Mensch, den einen Kaffee, den investiere ich jetzt mal in die beiden. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Und würde uns auch extrem freuen, weil das ja auch eine Form von Anerkennung ist für das, was wir hier für euch versuchen, immer wieder zu machen.
Ja, und wir würden dann auch perspektivisch mal Live-Veranstaltungen machen in dem Rahmen.
Genau. Oder vielleicht auch Lesungen und so. Also auch da, ne, wenn ihr zum Beispiel Wunschthemen habt, wäre das etwas, wo wir sagen, wenn Leute, die uns im Bonusbereich unterstützen, Wunschthemen haben, machen wir dazu eine Folge für sie. Dass wir da mal was aufgreifen oder Dinge zusammenbündeln und Sachen beantworten. Ja, da sind wir schon fast jetzt am Ende angekommen, oder?
Ja, sehr, sehr schön. Möchtest du noch was erzählen von deinem Seminar von letzter Woche so zum Ausklang oder möchtest du es lieber aufheben für die nächste Episode dann?
Vielleicht nur als kleiner Teaser. Also das ist eine Seminarreihe in Anführungsstrichen, die Massimo jetzt seit einigen Jahren macht. Das war jetzt, glaube ich, das 25. oder 27. Treffen. So eine Gruppe von 25 Leuten, die sich anmelden können. Das wird auch immer auf Meetup veröffentlicht. Kommt jetzt demnächst auch wieder eine neue Ankündigung raus, weil das Thema Seneca nämlich in Cordoba im Januar 2027 veranstaltet wird.
Oder ist Cordoba der Geburtsort von Seneca, ja, ne?
Ja, genau, ne? Hey, da kommt wieder die Expertin raus.
Ja, der Fan.
It's not a bug, it's a feature. Ja, und der Massimo hat viele von diesen Veranstaltungen alleine gemacht, aber er hat jetzt auch eine Tradition aufgebaut, dass er sich dazu zwei zusätzliche Leute einlädt, zwei Co-Hosts, nämlich einmal John Sellers aus London. Ganz toller Mann erstens, also wirklich sehr, sehr netter Mensch und auch unglaublich belesen. Und wirklich ein absoluter Stoer und Experte und auch Experte des Hellenismus.
Ja.
Ist immer eine Freude, dem zuzuhören. Und als dritter Rob Coulter von der University in Wyoming in Laramie, der ja auch das Stoic Camp in den Bergen von Wyoming jedes Jahr im Mai veranstaltet. Und Rob ist auch Freund von mir und wir haben uns über die Jahre jetzt kennengelernt über Stoic Camp. Und was ich an ihm immer toll finde, ist, er ist derjenige, der sehr nah am Text arbeitet. Also wenn er Themen vorstellt, dann ist er immer sehr nah am Text und kann auf eine wirklich tolle Art und Weise, wirklich auch ein geborener Pädagoge, dich reinziehen in die Diskussion dieser Texte und der Ideen dahinter, dich zum Selbstdenken anregen und da in einen positiv-kritischen Dialog dann gehen. Und die drei zusammen in ihrer Unterschiedlichkeit ist eine tolle Kombi. Und die hatten eben diesmal das Thema How to be a Happy Skeptic, das neue Buch von Massimo Pigliucci, was nächste Woche rauskommt. Und was da alles dahinter steckt, werde ich dann nächste Woche ein bisschen mehr erzählen.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich konnte ja jetzt aus persönlichen Gründen da nicht mitkommen nach Turin. Hoffe, dass ich nach Cordoba das schaffe. Muss ich mal gucken, ob sich das abbilden lässt hier. Aber immerhin kriege ich dann die akademische Auslese nochmal nächste Woche präsentiert von dir. Finde ich super. Ja, Alex, danke für die letzten 100 Folgen nicht ganz, weil ich ja nicht die ganze Zeit dabei war, aber 100 Folgen, die du gemacht hast für den Weg der Stoa und dass du das immer so toll, ich meine, Alex macht ja hier die ganze Technik und das ist manchmal auch echt eine Menge Arbeit dafür, dass es ja einfach so neben deinem Beruf noch alles funktioniert und danke ich dir für den Beitrag, den du da leistest für die ganze Community und vor allem persönlich für mich, weil es einfach wahnsinnig bereichernd für mich ist und ich bin einfach froh, dass wir dieses Projekt zusammen haben.
Ja, das gebe ich einfach gerne zurück, weil also der Weg der Stoa wäre alleine nicht so schön wie gemeinsam. Und ich finde das auch total wichtig, dich als Counterpart zu haben, weil du auch einfach immer wieder ganz andere Gedanken damit reinbringst. Und ich hoffe, dass das für alle da draußen auch eben genauso spürbar ist, dass wir dadurch auch auf andere Ideen kommen und gemeinschaftlich diesen Weg, diese Faszination teilen. Und ja, das ist schön. Und deshalb freue ich mich auch super, dass du auch sagst, ja, komm, lass uns die nächsten 100 angehen, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau.
Danke dir. Gut, dann
Sehen wir uns nächste Woche, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Macht's gut.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Website www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Infos und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf dem Weg der Stoa gehen können. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über die Steady-Seite des Podcasts tun. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird.